knisternde Geotechnik. Der Podcast mit Watermann und Walkemeier.
Ein herzliches Willkommen allerseits. Wir sind's wieder, Watermann und Walkemeier, und wir entführen Sie in unserem Podcast auch heute wieder in die spannende Welt der Geotechnik. Und dazu begrüße ich natürlich wie immer auch in Folge 3 ganz herzlich meine bessere Hälfte in diesem Podcast, Thomas Walkemeier. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Ja, hallo, lieber Cedric. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind.
Ich freue mich sehr. Und man muss ja sagen, wir haben in vielen Bereichen ähnliche Interessen, ähnliche Ideen, wir verstehen uns gut, aber heute sind wir ausnahmsweise mal weit auseinander, allerdings Gott sei Dank nur räumlich, über 2000 Kilometer. Thomas, ich sitze hier in meinem kleinen Studio in Berlin, was machst du, wo bist du?
Ja, tatsächlich bin ich aus dem Urlaub zugeschaltet, mir Lissabon hier als Hauptstadt von Portugal ausgesucht, und unser Hotel hat ein wunderschönes Rooftop über den Dächern von Lissabon. Und ich schaue, wenn ich hier so nach rechts rüber schaue, über den Rio Tejo und sehe eine wunderbare Silhouette und eine wunderbare Altstadt. Und da freue ich mich direkt nach unserer Podcast-Aufnahme nochmal in die Altstadt zu gehen und das Ambiente und das Drumherum, was man hier in Lissabon genießen kann, auch zu bewundern und da mich hineinzubegeben. Meine Frau wartet schon auf mich, die ist gerade in einem Museum unterwegs, einem pharmazeutischen Museum, sie ist nämlich Apothekerin, und da werde ich sie dann abholen und dann schauen wir mal, was doch alles hier für uns zu erkunden ist in Lissabon.
Aber da können wir es wieder sehen, ne? Auch in unserer Freizeit lassen uns unsere Berufe nicht los, weder die Frau noch den Mann in eurem Fall. Aber auch das ist ja okay, denn heutzutage ist ja doch Beruf und Freizeit immer wieder mit dünnen Schnittstellen verbunden. Und warum soll man sich nicht im Urlaub auch mal entspannt hinsetzen und podcasten? Das ist ja überhaupt keine Frage. Ist das das erste Mal, dass du in Lissabon bist, oder kennst du die Stadt schon?
Also für mich ist das erste Mal, und es ist eigentlich eine Empfehlung, die ich auf dem Geotechnik-Konvent bekommen habe von einem Referenten dort, bei dem ich am Tisch saß, und er sagte so, dass er mit seiner Frau hier in diesem besonderen Hotel, eine ehemalige Parfümfabrik, über den Dächern von Lissabon Urlaub gemacht hat. Und das hat mich so angetriggert, dass ich gesagt habe, da muss ich meine Frau auch mal hin entführen.
Das finde ich gut. Wenn du zu den Menschen gehörst, die gerne Achterbahn fahren und möchtest das mal machen, ohne dass du in einen Freizeitpark gehen musst, dann kann ich dir nur empfehlen, fahr mal spät abends, wenn es dunkel ist, mit der historischen Straßenbahn durch Lissabon. Es gibt nichts Verrückteres, Straßenbahnlinie 28E oder 12E. Beide fahren sie auf total verrückten, achterbahnähnlichen Strecken. Und wenn man abends fährt, dann sind die Wagen auch meistens relativ leer. Und dann ist das wirklich du und der Fahrer und vielleicht noch 5 Leute. Und es geht rauf und runter und um die schärfsten, quietschenden Kurven. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Es ist wirklich echt ein Erlebnis. Und die Dinger sind echt alt. Die sehen nicht nur alt aus. Man muss sagen, es ist also wirklich ein hochspannendes Erlebnis. Und Lissabon tut viel dafür, diese alten historischen Bahnen am Laufen zu halten. Also kann ich echt nur empfehlen. Man muss aber auch ein bisschen Mut haben. Für dich wird das jedenfalls auf jeden Fall spannend. Und wenn wir gleich den Podcast hinter uns haben, dann darfst du auch endgültig in den Urlaub eintauchen. Ich weiß aber, und darauf kommen wir gleich, dass du heute Morgen nicht nur mit mir hier aktiv bist und arbeitest. Nee, du hast heute Morgen schon den ganzen Vormittag was getan. Da kommen wir aber gleich dazu, weil wir nämlich eigentlich erstmal ganz kurz unser heutiges Thema umschreiben wollen. Und wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wir zwei schaffen es, über eine Entfernung von 2000 Kilometern uns zu treffen, uns zu unterhalten. Du sprichst dich mit deiner Frau ab, was machen wir im Urlaub, darf ich auch noch ein bisschen arbeiten, sagt die Frau, gehe ich ins Museum. All das funktioniert nur mit guter Kommunikation, und um Kommunikation soll es heute im Großen und Ganzen in unserem Podcast gehen, oder?
Eindeutig richtig. Also es ist ein besonderes Anliegen, was ich schon seit vielen Jahren mit mir herumtrage. Wir müssen tatsächlich Betroffene zu Beteiligten machen, also dass wir anfangen zu kommunizieren, nicht übereinander, sondern miteinander, und daraus dann auch neue Gedanken, neue inspirierende Projekte entwickeln, die darauf basieren, dass mehrere Menschen sich hineingegeben haben und das nicht von einer Seite geplant wird und der andere, dem wird es übergestülpt.
Wir haben ja eigentlich das Ziel, dass wir immer versuchen, das Positive aus den Dingen rauszuziehen. Aber manchmal kann man das Positive, glaube ich, erst dann richtig wertschätzen, wenn man sich auch mit der negativen Seite befasst hat. Und Kommunikation, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das zeigt vor allem auch die Politik im Moment, ist einfach, ich sage jetzt mal, ein schwieriges Feld geworden. Ja, sie ist durch Technik, durch die Weiterentwicklung, durchs Internet ist sie hochgradig frei und du kannst viel machen, aber das führt natürlich auch dazu, dass Kommunikation übelst missbraucht wird, dass sie schlecht funktioniert oder sogar gar nicht, ist auch nicht gut. Und wir haben es ja gerade gesehen, sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen, eine gute Kommunikation ist alles.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, Cedric.
Gut, jetzt wollen wir aber auch die Katze aus dem Sack lassen. Was hast du heute Morgen schon gemacht? Denn ich habe ja ein bisschen heute mich vorbereitet auf die Sendung hier. Aber ich weiß, du hast schon mehrere Stunden angestrengt zugehört, denn anderswo wird ja gearbeitet. Was hast du genau gemacht?
Unser Thema ist ja immer, was gerade in der Geotechnik knistert. Und das Thema BIM in der Geotechnik, das ist so ein Thema, das schon seit längerem knistert. Und ich habe mich heute in eine Fachveranstaltung hineinbegeben als Online-Teilnehmer. Und zwar hat das Bundesministerium für Verkehr Akteure aus diesem Umfeld BIM in der Geotechnik eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Und am Vormittag war für Online-Teilnehmer diese Podiumsdiskussion geöffnet. Und am Nachmittag sind dann die Vertreter, die vor Ort eingeladen wurden, also Experten für dieses Thema, in verschiedenen Workshops zusammen und werden das Thema nochmal etwas genauer beleuchten. Aber die ersten zwei Stunden dieses Fachforums für das Thema BIM in der Geotechnik, da war ich präsent und habe auch über den Chat immer wieder versucht, die Perspektive unserer Kunden, nämlich die Perspektive der Menschen, die an der Basis dieser Fachdaten arbeiten, die die Fachdaten analysieren, die sie ansprechen, die sie erkunden, hineinzugeben, damit das Thema später bei den detaillierten Workshops nicht in Vergessenheit gerät.
Nun weiß ich ja auch aus eurer Firma, dass natürlich bei uns im deutschen Mittelstand unglaublich viel getan wird. Da muss man gar nicht immer auf die Politik gucken. Nun ist diese Veranstaltung bewusst aber auch eben von einem Ministerium ausgerichtet worden. Hattest du das Gefühl, dass die Politik versucht, hier auch wirklich positiv mit den Machern ins Gespräch zu kommen? Oder bilden die einfach nur so eine Art Plattform, auf der das stattfindet und sie treten eher nicht in Erscheinung?
Ich würde sagen, dass das Bundesministerium für Verkehr eine sehr gute Plattform zur Verfügung gestellt hat. Und das zeigt mir auch die Auswahl der Referenten, die sie zu sich eingeladen haben. Nämlich, das sind nicht Leute, die einem nach dem Munde sprechen, sondern durchaus energische Vertreter, die auch den Finger stets in die Wunde legen. Das, was nämlich nicht gut läuft. Und immer wieder alle Beteiligten zurückholen und sagen, macht euch erstmal Gedanken darüber, wie man Daten parametrisiert. Macht euch Gedanken, was sind denn Daten und was sind Informationen? Und diese Dinge sind ja schon vorgedacht. Also ladet doch bitte die Leute ein in diese Arbeitskreise, die diesen Standard sozusagen auch zusammenstellen wollen, die dort schon seit Jahrzehnten an einem Standard arbeiten. Und wie gesagt, das finde ich ganz großartig, dass diese Erkenntnis da jetzt auch gereift ist und die Zeit reif ist dafür, dass auch die Menschen, die dort schon viel Zeit investiert haben, gehört werden und nicht, dass jedes Mal wieder eine neue Arbeitsgruppe gegründet wird mit neuen Akteuren, die sich erst wieder neu in ein Thema einarbeiten und dann immer wieder irgendwelche Gemeinplätze zur Schau stellen, um sich einfach zu repräsentieren. Also das war es ganz im Gegenteil. Also das war eine tolle Plattform und ich habe in den zwei Stunden viel gehört und viel verstanden und bin mit vielem auch einverstanden.
Kannst du vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, dass man sich das noch ein bisschen plastischer vorstellen kann?
Also das, was man mit BIM erreichen will, ist, dass man die Informationen koppelt, dass man nicht Informationen erhebt, um sie dann in einen beliebigen String irgendwo digital abzulegen, sondern dass man dieser Information auch Bedeutung, Semantik gibt. Das heißt, diese Daten, die man einmal erhebt, haben eine Bedeutung und diese Bedeutung wird in allen Bereichen einer BIM-Arbeitsmethode mit weitergereicht. Und das hat dann letztendlich zur Folge, dass man diese Bedeutung auch nie verliert. Informationen, die man einmal erfasst, denen man eine Bedeutung gibt, werden dann auch von anderen Autorensystemen weiter mit dieser Bedeutung genutzt und zusätzlich weitere Bedeutungen und Deutungen hinzugefügt. So, und das ist ein ganz essentieller Bereich der BIM-Methode, dass eben nicht einfach nur ein Dokument oder eine Datenbank zur Verfügung gestellt werden, wo Informationen abgespeichert werden, sondern wo Akteure eingebunden werden, wo jeder aus unterschiedlichen Gewerken sich Informationen herausholt und stets sicher sein darf, dass diese Informationen den korrekten Bezug haben zum Projekt und wenn er sie zurückspielt, automatisch damit das Projekt verändert. Also diese Informationen fließen also nicht nur in eine Richtung, sondern in beide Richtungen und haben aber, da sie parametrisiert und auch miteinander gekoppelt sind, Auswirkungen aktuell auf das Projekt. Und ein tolles Beispiel ist ja, dass Daten allein in der Baumaßnahme, wenn sie denn durchgeführt wird, schon permanent aktualisiert werden. Also mit jeder Baggerschaufel, die sich in den Baugrund eingräbt, werden ja wieder neue Erkenntnisse gewonnen. Und diese neuen Erkenntnisse haben ja wieder sofort Rückwirkungen und bilden Rückschlüsse auf andere Informationen, die daran gekoppelt sind. Also dass Volumina sich ändern, dass Standsicherheiten nochmal neu bewertet werden müssen, wenn unterschiedliche Böden angesprochen werden, weil ein geotechnischer Bericht ja nicht vollumfänglich alles abbilden kann, was auf ein Hektar Baufeld passieren kann. Das ist ja ganz klar. Und diese Informationen, die man während der Baumaßnahme erfasst, die fließen zurück und verändern daraufhin direkt das Modell. Und das fand ich zum Beispiel einen tollen Beitrag von Dr. Klaus Tilger. Aber genauso Dr. Bauer hat nochmal den Finger in die Wunde gelegt, dass das Thema Parametrisierung oder wie Daten miteinander verknüpft sind, dass das nicht neu ist, sondern dass das verstanden wird und dass da die Experten hinzugezogen werden müssen, damit die Daten eben tatsächlich auch in dem Maße miteinander gekoppelt werden, wie es eigentlich für den Geotechniker und den Planer zum Vorteil gereicht und nicht nochmal wieder händisch da nachgebessert werden muss.
Du sprichst ja viel mit Menschen in der Praxis. Du bist viel auf Messen unterwegs, unterhältst dich mit Kollegen. Ich frage mich, hast du den Eindruck, weil du ja auch in die Praxis rein musst und ich sehe euer Unternehmen, wie innovativ ihr seid, wie innovativ viele andere Unternehmen sind, da geht unglaublich viel digital. Also wir sind wirklich, da brauchen wir uns nicht verstecken, wir stehen sehr weit oben. Auf der anderen Seite brechen uns, banal gesagt, die Autobahnen unterm Hintern zusammen, fast. Wir sind nicht ganz so schlimm wie vielleicht in Italien, aber bei uns sind so viele Autobahnbrücken gesperrt. Die Infrastruktur ist in einem teilweise bedenklichen Zustand. Wird das jetzt erkennbar langsam besser, wenn du dich mit den Kollegen unterhältst? Schnuppern die Morgenluft und sagen, ja, auch mit der Entwicklung von BIM und anderen Technologien holen wir langsam auf? Oder ist das, ja, ist da manchmal auch so ein bisschen Resignation, weil man sagt, das kann man irgendwie fast gar nicht mehr aufholen. Wir sind so weit zurückgefallen in der Realität, dass diese Technologie, die wir haben, uns nur ganz bedingt weiterhilft. Was ist so dein Eindruck, wo stehen wir da im Moment?
Ja, Cedric, da möchte ich mir gar kein Urteil erlauben, weil meine Praxiserfahrungen sind ja so weit zurück, dass ich da nicht der Experte zu bin. Aber was ich sagen kann, ist eben, dass die Digitalisierung so viele Tools zur Verfügung stellt, die dem Menschen zum Nutzen gereichen sollten. Und jetzt ist es so, wenn wir Tausende von Tools haben, die verschiedene Informationen auf die eine oder andere Weise analysieren und auswerten und weiterreichen können, dann ist das nicht der Schlüssel. Das ist so, wie wenn man im Internet auf eine Suchanfrage 10.000 Treffer findet. Das macht einen nicht schlauer. Das hemmt einen, das bremst einen und das lässt einen auch in seiner Expertise plötzlich wanken und wackeln. Ich würde meinen Hut dafür in den Ring schmeißen, dass wir tatsächlich die Standards setzen und diese Standards dann auch festschreiben. Diese Standards dann dazu führen, dass ich nicht mehr in so einen hohen Erregungszustand komme mit den Tools, die ich dafür einsetzen muss. Und auch so ein betreutes Eingeben auf einer Webseite ist eigentlich auch kein Standard, sondern die Daten, die einmal erhoben werden durch Menschenhand, die müssen fließen. Und da darf es dann kein Webformular geben, wo man dann nochmal mit der Hand irgendwas eingeben muss, sondern dass diese Daten direkt weitergereicht werden und das Webformular dann so intelligent ist, dass es da eine Schnittstelle hat, diese Daten auch weiter digital zu empfangen und nicht durch die Eingabe durch einen Menschen erzwingt. Solche Sachen sind ein Anachronismus und gehören weg. Wir möchten, oder ich möchte, dass der Mensch in seine Expertise weitergeht und dort seine Flügel ausbreitet und für intelligente Lösungen einsteht und die auch entwickelt und nicht zum interessierten Anwender einer wie auch immer gearteten Software sich fortbildet. Ja. Und dann hat der Mensch auch die Freiheit, wieder mit den anderen Akteuren in Kommunikation zu gehen. Weil das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Also wir haben ja, jeder für uns hat ja so ein Teilmodell, was er sich dann anschaut. Und wir müssen dahin gehen, dahin kommen, dass diese Produktowner oder wie man sie neudeutsch nennen kann, dass diese Produktowner mit anderen Produktownern in Dialog treten. Dass wir voneinander wissen, dass wir voneinander hören, dass wir uns miteinander auch verständigen. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu, wenn wir das Thema Kommunikation noch mal deutlicher beleuchten.
Aber das ist genau gerade, was ich eben gerade auch so denke. Ich habe ja jetzt gerade so ein bisschen einen leichten Angriff gefahren in Richtung der Politik, dass da zu wenig passiert, dass das alles ein bisschen zurückliegt. Auf der anderen Seite sind wir, die wir diese Dinge entwickeln, teilweise auch so technikverliebt, dass wir im Zuge der ganzen Technik, die wir verwenden, unsere Kommunikation dann teilweise ein bisschen vernachlässigen. Das heißt also, wir wissen, wir haben tolle Technik und dann denken wir, der Rest läuft schon von alleine. Und dann merken wir, okay, nee, wir kommunizieren entweder falsch oder aneinander vorbei oder im schlimmsten Falle gar nicht. Und vielleicht sind wir dann selber eben schuld, dass die Dinge oft viel schlechter laufen, als sie laufen könnten. Was muss ich denn auf dem Sektor Kommunikation wirklich ändern? Muss ich mal ein bisschen weg von meiner Technikgläubigkeit? Muss ich mal ein bisschen weg, immer Angst vor Risiken zu haben, vor Kosten zu haben? Erstmal zusammensetzen, sprechen, entwickeln, Ideen auf den Tisch bringen. Ist das irgendwie der bessere Weg?
Ja, und dass wir uns darüber Gedanken machen, welche Rolle wir einnehmen. Also sind wir Praktiker? Sind wir Auftraggeber? Sind wir Verwaltung? Und dann nicht unsere Rolle als Selbstzweck nehmen, dass wir sagen, also ich bin derjenige, der hier die Weisheit mit Löffel gefressen hat, sondern dass wir dann erkennen, dass wir um einen Bauprojekt erfolgreich umzusetzen, dass wir mit allen sprechen müssen. Und diese Information auch da wieder müssen fließen. Also es darf nicht sein, dass einer einen Datenschatz bei sich hortet, so nach dem Motto, ich weiß was ihr nicht wisst und darauf bin ich stolz, sondern im Gegenteil, ich habe hier eine besondere Expertise, bitte sprecht mich darauf an. Ich möchte, dass dieses Wissen in das Projekt mit einfließt, damit es eben zum Wohle aller auch tatsächlich erfolgreich umgesetzt wird. Weil diese Infrastrukturmaßnahmen, die bauen wir ja nicht für eine bestimmte Zielgruppe, ne, sondern die bauen wir für uns, ne, für unsere Bevölkerung, für unsere Industrie, für jeden einzelnen Menschen, der dann auf der Straße, auf der Schiene oder auf einem Wasserstraßenweg sich fortbewegen möchte und mit seinen Gütern unterwegs ist.
Das ist ja, glaube ich, eben auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde im Moment ein aktuelles Beispiel für überhaupt nicht funktionierende Kommunikation und was am Schluss Schlimmes dabei rauskommen kann, ist, wie jetzt diese Zusammenarbeit von Frankreich und Deutschland in Bezug auf diese Entwicklung der neuen Luftfahrzeuge da geplatzt ist. Ja, die haben seit 10 Jahren versucht, gemeinsam so einen Düsenjäger, wie man früher gesagt hat, zu entwickeln mit französischen und deutschen Firmen. Und jetzt stellt sich nach 10 Jahren und ich weiß nicht wie viel zig Milliarden Euro heraus, dass sie im Grunde miteinander nicht reden können. Die einen kommen von ihrem Ross nicht runter, die anderen, die große Politik kann daran nichts ändern. Und jetzt ist das geplatzt. Jetzt stehen wir da und haben zurzeit keine Entwicklung. Und wenn ich sehe, wie die miteinander umgehen, dann habe ich das Gefühl, auch da ein typisches Beispiel, da ist so viel, ja, wir sind uns fremd und wir reden nicht miteinander, obwohl wir in Europa das dringend brauchen. Aber Europa ist dann wohl eben auch eben schwer. Das heißt, da sind so viele verschiedene Menschen, die zwar sprachlich miteinander irgendwie kommunizieren können, aber sie können oder wollen sich nicht verstehen. Ist das so ein typisches Beispiel dafür, wie schwer es oft ist, eine gute Kommunikation und damit auch ein Ergebnis zu erzielen?
Also ich würde sagen, Cedric, Kommunikation ist nicht, wenn ich an ein Rednerpult gehe. Ne? Also das ist Frontalunterricht, das kennen wir vielleicht aus der Schule. Ne? Und es gibt ja diese Paradoxe der Kommunikation. Ne? Also gesagt ist nicht gehört. Ne? Gehört ist nicht verstanden.
Ja.
Verstanden ist nicht einverstanden und einverstanden ist nicht getan. So, und wenn wir uns diese Paradoxe dann mal vergegenwärtigen und das immer wieder uns visualisieren, dass wir ein Wesen sind, das nur in Gemeinschaft gut funktioniert und das auch nur in der Gemeinsamkeit, in dem gemeinsamen Handeln etwas Großartiges nach vorne bringt, dann haben wir, denke ich, schon eine ganze Menge gewonnen. Und da würde ich gerne bei der Kommunikation auch noch mal stärker darauf hinwirken, dass wir, wenn wir miteinander reden, tatsächlich nicht diese Position eines Lehrers einnehmen oder einer Lehrerin, ne, nach vorne ans Rednerpult und alle müssen jetzt zuhören. Und danach habe ich das gesagt und dann müssen alle sich danach richten. Nein, das ist es nicht. Mhm. Es kann durchaus sein, dass in dieser Kommunikation, in dem, dass ich was aussende, tatsächlich auch was empfange. Für dieses Empfangen, da muss jeder und jede, die dort mitwirken möchte, muss sie bereit sein und offen sein. Und das auch tatsächlich verarbeiten, also nicht nur hören, ne, sondern das auch verstehen. Und wenn sie es versteht, dann vielleicht drüber nachdenken, bin ich damit einverstanden? Und wenn ich nicht damit einverstanden bin, dann muss ich das bitte auch sagen. Und zwar, da muss ich den Rücken gerade machen und sagen, also damit bin ich nicht einverstanden. Ich sehe das ganz anders. Und dann kann derjenige, der dann so eine Information ausgesandt hat, daraufhin nochmal seine Perspektive überdenken. Und vielleicht führt das dazu, dass er zu einer anderen Meinung greift, was natürlich toll wäre, wenn es denn die bessere ist. Und wenn es nicht die bessere ist, dann muss wieder gerungen werden. Dann muss der Austausch wieder von vorne anfangen. Also eigentlich ist es eine Schleife, die so lange durchgeführt wird, bis eine intelligente, gute Lösung zustande gekommen ist. Und dann müssen wir auch zusehen, dass wir diese gute, intelligente Lösung auch zeitnah umsetzen. Weil es gibt auch Projekte, die einfach aufgrund des Zeitfaktors dann irgendwann kaputt gehen. Dass gute Projekte, die einfach so lange brauchen, bis keiner mehr daran glaubt, dass es erfolgreich umgesetzt werden kann. Und darüber dann auch wieder viel, viel Engagement, viel, viel Zeit und natürlich letztendlich auch viel, viel Geld in den Sand gesetzt wird, wie das Projekt, was du gerade besprochen hast, zwischen Deutschland und Frankreich.
Aber vielleicht haben wir ja Glück, jetzt sind die Schweden in den Startlöchern, dann gibt es demnächst einen fliegenden Volvo. Nein, ein Saab wird es dann natürlich sein, der uns da auf dem Gebiet weiterhilft. Aber ich glaube, das ist eben so ein Problem. Es gibt unglaublich viele Menschen, die heutzutage eben nicht mehr so kommunizieren können, wie du das gerade gesagt hast, eben auch mit dieser Konsequenz. Ich bin bereit zuzuhören, ich bin bereit umzusetzen, was ich höre. Ich muss nicht alles schlucken, aber ich muss es mir anhören, ich muss es durchdenken. Dieser ganze Prozess ist ja etwas, also bei mir war das noch so, ich habe sowas in der Schule im Deutschunterricht zum Teil gelernt in Form von Debatten, die wir geführt haben. Also die Kunst, die Debatte zu führen, ist ja tatsächlich eine ganz hohe und nicht so einfach. Man muss fähig sein, auf andere zuzugehen. Ist das etwas, was uns heute vielleicht manchmal ein bisschen fehlt, was wir als Basis erstmal brauchen, um überhaupt gut kommunizieren zu können?
Also das Thema soziale Interaktion ist, glaube ich, immer schwieriger geworden, weil jeder auf sein mobiles Endgerät zuerst schaut, anstatt in das Gesicht des anderen. Und da würde er aber schon eine Menge Informationen nonverbaler Art sehen, also wie zum Beispiel Begeisterung oder auch Unverständnis. Also das sind ja Dinge, die in einer Millisekunde im Gesicht eines Menschen erscheinen, die dann dazu führen, dass man, wenn man kommuniziert, darauf auch eingehen kann und da vielleicht nochmal nachbessert oder die Tonalität verändert. Ich finde, dass Kommunikation halt einfach essentiell ist. Es ist nicht eine Begleiterscheinung, sondern eigentlich es ist ein essentieller Teil unseres Menschseins und demzufolge auch Teil eines jeden Projekts.
Aber ich glaube, wir haben das eben tatsächlich nicht mit der Muttermilch aufgenommen. Wir müssen es lernen, ne? Und wir müssen das pflegen. Das kommt vielleicht auch noch hinzu. Wir müssen es anpassen. Die Zeiten ändern sich, also ändert sich auch die Kommunikation in ihrer Art, wie sie stattfindet. Das ist gar nicht so einfach. Wir wollen mal auf ein praktisches Beispiel kommen, wo das auch sehr viel mit zu tun hat. Du bist auf ein Konzept gestoßen, das heißt Inframessage. Vielleicht kannst du das zunächst mal ein bisschen schildern, was das bedeutet. Und dann wollen wir mal gucken, ob das vielleicht dazu beiträgt, Kommunikation besser zu machen, um auch mal ein praktisches Beispiel zu haben.
Sehr gerne. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns schon mal wahrgenommen hat. Vielleicht nicht unbedingt in der Projektierung eines Projektes, sondern eigentlich als Betroffener. Das heißt, wenn eine Baumaßnahme ansteht, wir kennen das ja gefühlt, haben wir jedes Mal, wenn Sommerferien anstehen, erstmal irgendwelche Autobahnen mit Baustellenschildern zugepflastert, obwohl noch keiner baut. Einfach damit wir uns schon mal dran gewöhnen können, dass da in einem halben Jahr eine Baustelle kommt. Aber genauso ist es ja auch im Innerstädtischen, in jeder Gemeinde, wenn dort eine Baumaßnahme stattfindet. Also sie überrascht uns jedes Mal und in den Zeitungen lesen wir aber häufig, dass diese Information ja schon vielfach geteilt wurde und mit allen Beteiligten ins Gespräch gegangen wurde und das deshalb und so weiter. So, und das ist aber das eine, was in der Zeitung steht, und das andere, was ich persönlich empfinde. Und diese Information mag geteilt worden sein, aber nicht jede Information, die gesendet wird, erreicht auch einen entsprechenden Empfänger. Und vor allen Dingen, auf welchem Kanal bin ich denn empfangsbereit? Und da finde ich zum Beispiel dieses Infra-Message ganz hervorragend. Also es schaut sich an, auf welchem Kanal ist denn eine geringschwellige Information teilbar, und zwar so, dass nicht eine bestimmte Gruppe von Menschen entscheidet, wer diese Informationen bekommt, sondern ich als Mensch selber entscheiden darf, möchte ich oder brauche ich zu diesem Thema Informationen. Und InfraMessage ist so einfach wie WhatsApp, ist allerdings ein deutsches Produkt und wird angeboten von der Inframeta, einer Genossenschaft, die sich letztes Jahr schon gegründet hat, die eben den Datenbestand und die Informationen von Infrastrukturprojekten in den zentralen Fokus stellt. Und zwar für alle und nicht nur für eine bestimmte Anzahl von Akteuren. Und dieses InfraMessage kann dann zum Beispiel über ein Plakat, wenn eine Baumaßnahme zum Beispiel innerstädtisch geplant ist, könnte dort ein QR-Code stehen. Und jeder, der da vorbeigeht, vorbeifährt, kann da anhalten, kann den QR-Code scannen und kann sagen, also wenn da jetzt demnächst eine Baustelle kommt, möchte ich darüber informiert werden. Und dann kann man entscheiden, bin ich Anlieger? Und wenn ich Anlieger bin, bin ich Privatanlieger oder bin ich ein Gewerbetreibender? Und kann dann mich dieser Gruppen zuordnen und bekomme dann für mich diese Informationen, was weiß ich, die Straße ist dann und dann gesperrt, dann und dann wird das Wasser abgestellt und in der Zeit, wo die Baumaßnahme ist, müssen die Mülltonnen an diese Stelle gebracht werden oder ein Gewerbetreibender, der bekommt die Information, dass die Zufahrt zu seinem Grundstück über einen anderen Weg möglich ist. Das kann er dann mit seinen Lieferanten natürlich absprechen und ist dann in diesen Prozess mit eingebunden und kann daraufhin auch entsprechend reagieren und agieren. Und da das so niederschwellig ist, also ich sag mal, jeder Mensch, ich glaube, in Deutschland haben wir pro Bürger, glaube ich, 2 Handys und bestimmt ist anderthalb davon sind mit WhatsApp ausgestattet. Also jeder kann mit einem Messenger umgehen und dieser Messenger ist kostenfrei für diejenigen, die die Informationen brauchen und die Baumaßnahme umsetzen, haben dann sozusagen die Datenhoheit über die Informationen. Letztendlich erreicht aber dann jeder, der es wissen will, wird mit Informationen ausgetauscht in der Form, wie er sie auch verarbeiten kann. Und das finde ich eben großartig. Also wir müssen nicht Informationen streuen, die dann nur eine bestimmte Anzahl von Leuten erreichen, nämlich die, was weiß ich, die jeden Tag die Veröffentlichung in der Tageszeitung verfolgen, sondern wir erreichen auch diejenigen, die vielleicht auf ein anderes Medium umgestiegen sind und keine Zeitung mehr lesen, geht ja auch immer stärker zurück. Und diese Informationen dann an dieser Stelle leichtgewichtig zur Verfügung zu stellen, das finde ich wichtig und das ist auch Transparenz. Also alle reden von Transparenz, aber Transparenz ist nicht, dass ich in einen wie auch immer gearteten Kanal hineinpuste mit Informationen, der aber für viele gar nicht gesichtet wird. Also ich muss dahin gucken, wo die Menschen die Informationen abrufen und dann muss ich sie an dieser Stelle auch bereitstellen. Und dafür ist InfraMessage eine geniale Lösung und sollte eigentlich meines Erachtens bei den meisten Baumaßnahmen, weil bei den meisten macht es auch Sinn, für die Bürger und die Anrainer, Gewerbetreibenden auch zur Verfügung gestellt werden.
Ich meine, das klingt ja richtig spannend, also auch sehr weit ausgetüftelt schon. Ist das schon richtig voll im Betrieb? Also kann ich mir so eine App runterladen und benutzen? Oder ist das noch so eher im Forschungsstadium?
Nein, das ist eine fertige Lösung. Und jede Gemeinde, jede Stadt, jeder Bauherr kann sich sozusagen so ein Informationssystem dann ordern und kann dann diese Informationen für diejenigen, die dann an der Baumaßnahme als, ich sag mal, Anlieger liegen, zur Verfügung stellen. Das ist schon Stand der Technik, ist nichts, was man erst noch entwickeln muss, wird schon in vielen Gemeinden, gerade so im Ahrtal, eingesetzt. Ich denke aber, dass das wie so eine Spirale immer weitere Kreise ziehen wird. Und mein Wunsch wäre, dass so eine Art Informationssystem eigentlich für jeden, der an so einer Baumaßnahme wohnt oder arbeitet, zur Verfügung gestellt wird, damit man eben darauf reagieren kann. Und dieses Umkehren, also was ich am Anfang gesagt habe, dass wir nicht mehr Betroffene sind, sondern Beteiligte. Also wenn ich weiß, dass Wasser an einer bestimmten, zu einer bestimmten Zeit abgestellt wird, dann kann ich mir vielleicht schon mal ein paar Eimer zur Verfügung stellen, die ich dann vorhalte. Oder wenn eine Straße gesperrt wird und ich das an dem Tag weiß, wo ich tatsächlich diese Straße entlangfahren würde, dann kann ich eine Ausweichstraße einplanen und kann dann trotzdem noch pünktlich zu meinem Termin kommen. Und das ist entscheidend, also diese Information da zur Verfügung zu stellen, wo ich sie brauche und für jeden, der sie haben will, ne, und nicht nur einer bestimmten Zielgruppe. Ne.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir müssen uns, glaube ich, auch wieder daran gewöhnen, ich sage mal, von der Faulheit wegzukommen, nur Konsument zu sein. Denn der Konsument ist eben, genau wie du sagst, schnell auch dann nur Betroffener. Ne? Er sieht irgendwas, er sagt, oh, was ist das denn? Mir geht das oft hier in Berlin so, wenn ich rumfahre, dann fluche ich immer, dass Google die Baustellen nicht kennt. Wo ich immer denke, das ist doch ein System, das muss doch irgendjemand füttern. Warum will der mit mir jetzt gerade ausfahren, obwohl die Straße gesperrt ist? Also im Grunde erwarte ich das eigentlich, dass so ein System mit mir kommuniziert und mir frühzeitig sagt, du, da ist jetzt für 2 Monate eine Baustelle und dann fahren wir woanders lang. Da würde das ja auch ähnlich funktionieren. Also wir können erwarten, dass wir ein bisschen mehr eingebunden werden, beteiligt werden und dann ist auch unser Interesse an der Thematik sehr viel größer. Wir helfen mit und ja, es ist im Grunde die Technik als Basis, aber dann sehr viel Kommunikation in alle Richtungen und das finde ich ja sehr bemerkenswerte Thematik.
Ja, und ich möchte noch eine Sache ergänzen, Cedric. Es muss halt einfach sein. Also ich muss das einsetzen, ich sag mal, wie, was weiß ich, wenn ich mir zu Hause die Socken anziehe. Also da muss kein Prozess davor stehen, dass ich das nicht schaffe. Also was macht das denn mit einem Menschen, wenn er diese Informationen sich nicht beschaffen kann? Das lässt einen frustriert zurück. Und wichtig ist, dass wir als Menschen, wir wollen ja frühzeitig informiert werden. Also ich möchte nicht darüber informiert sein, wenn ich in der Baustelle stehe und nicht vorwärts komme, sondern ich möchte vorher eine Entscheidung treffen können, die auf Informationen basiert oder basieren, die ich eben vorher bekommen habe. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich freiwillig in den Stau fahre oder vielleicht doch eine Abfahrt vorher runtergehe.
Aber das setzt natürlich auch voraus, dass diese Systeme gut gepflegt und verwendet und genutzt werden. Deine Erfahrung mit diesem System, hast du das Gefühl, wenn du das selber mal beobachtest, wie das so läuft, dass das auch von den Machern wirklich proaktiv perfekt dargeboten wird, dass man es auch nutzen kann? Weil das ist zum Beispiel das, was mich an Google Maps stört. Da habe ich einfach das Gefühl, das war am Anfang mal besser vor ein paar Jahren, als das losging. Da war das immer alles sehr aktuell. Aber das kostet ja auch alles sehr viel Geld. Ich brauche ja Leute, die das pflegen, die das aktualisieren, am Laufen halten. Und bei Google Maps ist mein Eindruck, dass da einfach wahrscheinlich irgendwann Personal und diese Dinge so weit zurückgefahren werden, dass es seinen Auftrag eigentlich nicht mehr erfüllt. Wie ist das bei der Software, von der du sprichst? Glaubst du, die funktioniert auch über längere Zeit?
Also das System habe ich einmal vorgeführt bekommen. Also es ist einfach von der Informationsbereitstellung und es ist einfach von dem Empfangen von Informationen. Weil das ist ja die eine Seite, die die Informationen zur Verfügung stellt, muss es einfach haben. Da darf es keine Hürde geben und umgekehrt der Mensch, der die Informationen benötigt, muss sie einfach empfangen können. Und dadurch, dass es ein deutscher Anbieter ist, habe ich natürlich auch entsprechende Unterstützung in Deutschland und muss dann nicht irgendwie eine Rufnummer irgendwo in den USA kontaktieren, falls ich mal eine Frage habe. Also ich glaube daran, dass wir diese Informationssysteme auch selber bewerkstelligen, außerhalb dieser großen Datenanbieter wie Google, Meta und Co. Und ich finde auch, dass es, wenn man es herunterbricht auf eine Baumaßnahme, ist es natürlich weniger komplex, als wenn man Daten der ganzen Welt verwalten will. Ne? Und das ist ja auch nochmal wieder was es einfacher macht, mit den Menschen zu interagieren. Also wenn wir versuchen, mit allen Daten, die es auf der Welt gibt, irgendwie ein System aufzubauen, ist das sicherlich eine Unmöglichkeit. Aber wenn ich in einer Gemeinde, in einem Gewerbegebiet Umbaumaßnahmen plane und diese Informationen über so ein System wie InfraMessage zur Verfügung stelle für die Gewerbetreibenden und für die, die dann in der Zeit zur Arbeit fahren wollen, dann ist das sicherlich leichtgewichtiger und einfacher zu machen als etwas, was praktisch eine Gemeinde, eine Stadt als solches überfordern würde.
Also im Grunde ein ganz gutes Beispiel, wie ja im Prinzip auch BIM gedacht wird. BIM wird ja auch gedacht auf der einen Seite als Informationssammlung, Daten strukturieren und all diese Dinge. Auf der anderen Seite muss jedem klar sein, dass es ohne vernünftige Kommunikation und die Bereitschaft, es anzunehmen, nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich eben so ein globales Modell, wie wir in Zukunft miteinander umgehen müssen. Ob jetzt in speziellen Thematiken oder ganz grundsätzlich, ne, vermute ich. Also ein digitales Modell kann im Prinzip Informationen teilen, aber verstehen müssen wir das schon selber und wir müssen es auch Mühe geben, das zu tun. Wir können nicht erwarten, dass uns das alles portioniert, so löffelchenweise wie gute Medizin in den Mund geschoben wird. Wir müssen unseren Teil dazu selber beitragen.
Ja, und der erste Schritt ist eben Verständnis. Also Informationen muss ich verstehen und dann muss ich einverstanden sein. Und dann bin ich auch bereit, Einschränkungen zu akzeptieren. Wenn ich weiß, es ist eine gewisse Zeit notwendig, um da durchs Nadelöhr zu gehen, damit es nachher besser wird.
Wenn ich mir das so anhöre, dann wird mir auch immer klarer, warum du so gerne auf Messen gehst, warum du gerne an diesen Veranstaltungen teilnimmst, wo du auch so viele Leute aus der Branche triffst. Denn das sind im Prinzip die Drehscheiben, die Hotspots, wo man ja Kommunikation wirklich perfekt betreiben kann. Und damit wollen wir einen kleinen Ausblick wagen. Wir haben ja jetzt über Aktuelles gesprochen, über Zurückliegendes. Wir wollen auch einen kleinen Ausblick wagen heute. Denn im Herbst kommt deine absolute Lieblingsmesse, die Baugrundtagung in Leipzig. Die liegt dir sehr am Herzen, weil ich glaube, du einfach da so genau das findest, was du suchst. Die Größe ist passend, es ist nicht riesengroß, es ist auf eure Thematik bezogen. Interessante Dinge kann man sehen, interessante Menschen kann man dort treffen. Man kommt wirklich ins Gespräch. Erzähl mal ein bisschen, was man da so erwarten kann und was du vor allen Dingen da auch erwartest und was so deine Erfahrungen mit so einer Veranstaltung sind.
Ja, ich habe das mal gehabt, das war bei einer Baugrundtagung in Bremen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, also wie das so ist, das Tagesgeschäft frisst ein Jahr aufgefühlt. Das liegt aber nur darin begründet, welche Prioritäten man sich selber setzt. Ich hatte die Prioritäten falsch gesetzt, jedenfalls gefühlt. Da sind wir auch wieder bei einem Thema, Gefühle. Also wir Menschen sind halt auch Wesen, die eben durch Gefühle gesteuert werden. Vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, vielleicht nicht unbedingt für den heutigen Podcast. Aber was war geschehen? Ich habe keine oder nicht ausreichend gefühlt Informationen vorbereitet, sodass ich aktuelles Infomaterial auf die Baugrundtagung hätte mitbringen können. Und hatte dann natürlich einen maximalen Erregungszustand und mir ist es auch tatsächlich körperlich immer schlechter gegangen und ich war einfach total zerfasert in meinen Gedanken, was ich alles noch machen musste und so weiter und so fort. Und letztendlich habe ich mich dann tatsächlich ausgetauscht und bin dort auf eine sehr verständnisvolle Person getroffen, die mich nochmal daran erinnert hat, was es wirklich braucht. Also ich wurde dann vor die Frage gestellt, was ist denn das Wichtige an so einer Fachmesse? Ist es wichtig, dass du aktuelle Informationen mitnimmst? Ne? Und habe ich mir selbst die Antwort gegeben, nein, das ist nicht wichtig. Also wichtig ist, dass ich auf dieser Baugrundtagung gute Gespräche führe, dass ich auch Gesprächsbereitschaft signalisiere. Und dann war die nächste Frage wieder, ja, aber wenn du jetzt so einen Stress erzeugst, glaubst du denn, dass du ein guter Gesprächspartner wärst? Ne? Und ja, das war, im Prinzip war das der Schlüssel. Ich habe gesagt, also ich habe alles dabei, was ich brauche, um mit Menschen zu interagieren und als guter Gesprächspartner zu fungieren. Und ich habe einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe keine Informationen mitgenommen. Ne? Also alle Informationen sind sowieso bei uns auf der Webseite erhältlich. Also wer sich über Software schlau machen will, der schaut einfach dahin. Und das ist auch, ich sag mal, der Kanal, wo die meisten Menschen sich überhaupt Informationen über Software und auch andere Dinge beschaffen würden. Ich bin hingegangen, total entspannt, war offen für Gespräche und es war eine der besten Baugrundtagungen, die ich jemals hatte. Und seitdem, ich meine, ich will das jetzt nicht als Konzept bezeichnen, aber ich habe für mich entschieden, dass wir keine Informationen mehr mitbringen, außer uns selber. Wir sind die pure Information. Wir haben alles, was wir brauchen, um mit den Menschen zu interagieren und einen guten Gesprächspartner zu haben. Ich glaube, das kann jeder von uns sich selber mal die Frage stellen und auch nochmal nachspüren, wann er das letzte Mal hatte. Also bei mir ist es so, ein gutes Gespräch, das wirkt nach. Und zwar mehr als irgendwelche Informationen, die ich von einer Fachmesse mitnehme. Im Zweifel würden diese Informationen sowieso irgendwann mal in der Rundablage landen, ohne dass ich sie mir je angeguckt habe.
Hast du das Gefühl, dass du dich in dieser Art und Weise, wie du Messe betreibst, dass du dich da absetzt von anderen? Oder ist so, wenn man sich dann umguckt auf so einer Baugrundtagung, kommunizieren die Kollegen auch mittlerweile schon ähnlich? Sind wir da so quasi auf so einem Weg dahin? Oder bist du da irgendwie doch der Zeit ein bisschen voraus?
Also das würde ich nicht sagen. Also es gibt In allen Bereichen gibt es Menschen, die etwas zu sagen haben und denen hört man gerne zu und mit denen möchte man auch gerne diskutieren. Und das sehe ich auch bei der Baugrundtagung. Also, das ist einfach essentiell. Kommunikation ist ein essentielles Instrument, wo wir Menschen uns miteinander abstimmen, wo wir uns aneinander eichen und wo wir Großartiges schaffen und gemeinsam gestalten. Und das können viele andere auch. Es ist, glaube ich, ein bisschen in Vergessenheit geraten bei denjenigen, die da so Schranken vorbauen wollen. Also wir kennen das ja gerade bei großen Firmen, da gibt es zum Beispiel so Compliance-Regeln, die dann verhindern sollen, dass Menschen Dinge tun, die sowieso laut Gesetz verboten sind. Und das erzeugt eigentlich eine Unsicherheit. Also ich habe das bei einem gehabt, der hat die Straße gewechselt, weil ein Kunde auf ihn zugekommen ist und er wollte eben nicht, dass der Kunde ihn zum Essen einlädt, weil er Angst hatte, dass er dann gegen eine Compliance-Richtlinie verstößt. Also das ist genau das, was wir nicht brauchen. Ne? Also wir brauchen eigentlich die Sicherheit auch, dass wir das Mensch zu Mensch, dass dieses Gespräch immer möglich ist. Und wir müssen nicht irgendwelche Bürokratien aufbauen, um das zu verhindern, damit, was weiß ich, in einem Gespräch beim Essen nicht der eine in die andere Richtung beeinflusst wird, was er nicht will. Also ich glaube, da dürfen wir den Menschen auch vertrauen, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er sich durch ein Essen beeinflussen lässt oder bei einem Gespräch beeinflussen lässt. Letztendlich brauchen wir dieses Gespräch, um eine für uns selber gute Entscheidung treffen zu können. Und ich wechsle doch nicht die Straßenseite, wenn ein freundliches Gesicht auf mich zukommt und mit mir in einen Dialog eintreten will. Das finde ich ganz im Gegenteil wunderbar und großartig.
Das klingt gut und das klingt auch fast schon wie ein Schlusswort, weil wir haben jetzt ja wirklich drei ganz spannende Themen so ein bisschen beleuchtet. Dieses heute ganz aktuell stattfindende Fachforum zum Thema BIM, dann dein Beispiel InfraMessage, was ich auch sehr spannend finde, weil es richtig zu funktionieren scheint. Und das ist ja nicht unbedingt so selbstverständlich heutzutage. Ja, und der Ausblick auf die Baugrundtagung. Also wir hoffen alle, dass wir auf der richtigen Straßenseite gehen und du uns entgegenkommst für spannende Gespräche bei leckerem Essen. Nein, ganz im Ernst, also euch treffen auf der Baugrundtagung und dort auf dem Stand nicht Prospekte wühlen, sondern sich mit Thomas Walkemeyer und Kollegen unterhalten. Das wird also dann im Herbst sicherlich ein spannendes Thema. Gibt es ein Fazit, gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist für mich im Moment Stand der Dinge in Sachen Kommunikation und ich selber bin da auch noch nicht am Ende der Straße. Also ich habe da auch noch Entwicklungsbedarf für mich. Wo siehst du dich auf diesem Sektor in deinen Skills in 5 oder 10 Jahren? Kommt da noch oben was drauf oder bist du schon halbwegs zufrieden, wie deine persönliche Kommunikation funktioniert?
Tatsächlich würde ich sagen, Cedric, ich sehe mich da noch in der Entwicklung. Also ich bin nicht mehr das Kleinkind. Sicherlich habe ich auch die Pubertät hinter mir gelassen, und zwar deutlich, auch wenn man das bei den Männern ja nie so genau weiß. Aber ich freue mich darauf, eben mit anderen Menschen zu interagieren. Ich freue mich darauf, dass mich andere Menschen als Funkensprüher mit anstecken und ich freue mich darauf, andere mit meinen Gedanken zu inspirieren und dazu zu motivieren, anders zu denken und größer zu denken und sich selber weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, was ich mir erhoffe, dass das noch viele, viele Jahre auch für mich so sein wird. Und ich wünsche das jedem, der nicht nur derjenige oder diejenigen, die hier diesen Podcast hören, ich wünsche mir das für jeden Menschen, dass er diese Erkenntnis für sich gewinnt und spannend und voller Vertrauen auf die Zukunft zugeht, weil wir sind ja diejenigen, die in der Zukunft miteinander kommunizieren und letztendlich dann über diese Kommunikation auch Räume schaffen und in die Gestaltung der Projekte gehen, die wir als intelligente Lösung für unsere Generationen, die uns dann auf dem Weg hoffentlich folgen werden, bereitstellen. Das würde ich mir für uns alle wünschen und ja, mal sehen, was wir uns noch so als Podcast für die nächsten Folgen so vorstellen können, Cedric. Aber da bin ich tatsächlich heute, weil ich ja im Urlaub bin und in so einer Art Schonmodus, gedanklich noch nicht da, wo ich sage, ich kann da einen Ausblick geben, das wird unser nächster Podcast werden. Aber ich glaube, es wird wieder ein spannendes Thema, weil ich weiß, dass du da mit an meiner Seite bist. Und dieser Dialog, den wir beide führen, ist immer inspirierend und darauf freue ich mich jetzt schon.
Das kann ich nur zurückgeben, mir geht das genauso. Und ich glaube, für uns zwei gilt ja etwas, was heute auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Es wird darüber gesprochen, dass wir alle immer länger arbeiten müssen. Wir sind beide so leicht in den 60ern. Das heißt also, wir sind in dem Jahrzehnt, wo die Frage irgendwann kommt, höre ich auf zu arbeiten, bin ich zu alt für die Arbeit? komme ich geistig nicht mehr mit, komme ich körperlich nicht mehr mit. Wir, habe ich den Eindruck, du und ich sind an einem Punkt, wo wir sagen, das ist für uns, wo das Ende ist, noch nicht absehbar. Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Wir wollen uns auch noch entwickeln. Das hast, glaube ich, du gerade auch ganz gut beschrieben. Halte ich auch für wichtig, speziell so in dem Alter, in dem wir sind. Wer sich da nicht mehr entwickeln will, der kann es gleich lassen. Und ja, Ende offen, was soll's. Ja? Gucken, was passiert. Die Dinge, die kommen und die gut sind, genießen. Und die Dinge, die nicht so sind, versuchen mit Kräften, die wir haben, irgendwie noch mal ein bisschen zu verbessern. Und ich glaube, gerade was Kommunikation angeht, kann man eine Menge tun. Das Wort kann immer noch viel bewegen, ohne dass ich zentnerschwere Steine in die Hand nehmen muss, sei es zum Mauern oder auf Leute zu schmeißen. Beides brauche ich nicht unbedingt machen. Ich kann mit guten Worten und guten Gedanken eine Menge machen. Und das ist, glaube ich, das versuchen wir mit diesem Podcast ja auch so ein kleines bisschen.
Ja, und vielleicht noch ergänzend, wir haben ja hier über verschiedene Dinge gesprochen. Ganz besonders am Herzen, hast du ja auch richtig herausgearbeitet, ist mir natürlich die Baugrundtagung. Deshalb würde ich dich bitten, Cedric, dass du da die Adresse der Baugrundtagung nochmal in den Shownotes reinpackst und genauso die Informationen zu InfraMessage, dass du das auch nochmal unten in den Shownotes verlinkst, dass da jemand, der uns hier im Podcast folgt, nicht lange nach der Information suchen muss, sondern sie direkt findet.
Das machen wir. Wer sich also schon ein bisschen auskennt mit Podcasts, der Shownotes, ganz wichtiger Punkt. Da gibt es immer noch ein paar Informationen. Ich kann auch durchaus nochmal verweisen. Wir machen ja jetzt hier gerade Podcast Nummer 3. Also wir haben schon 2. Die darf man sich auch gerne noch anhören, falls man die noch nicht gehört hat. Und wir beide freuen uns auf die nächste Ausgabe. Und ich finde es auch ganz spannend, dass wir noch nicht so genau wissen, wo es dann hingehen wird. Wir lassen uns von den nächsten Monaten inspirieren und dann hören wir uns demnächst wieder. Thomas, ich sage vielen, vielen Dank für heute. Vielen Dank vor allen Dingen an deine Frau, dass sie dich freigelassen hat für das Stündchen, dass du im Urlaub arbeiten durftest. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sage da mal Dankeschön und euch noch sehr, sehr viel Spaß in Lissabon und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal real life wiedersehen.
Ja, Cedric, mir geht's genauso. Dankeschön nochmal, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass meine Frau ja auf mich wartet und ich glaube, sie hat sich jetzt ein besonderes Eis verdient. Ich werde sie in ein schönes Eiscafé einladen und dann werden wir uns das Ganze nochmal bei einem schönen Gelato, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn auf Portugiesisch, weißt du das?
Oh Gott, nee, muss ich aufpassen, ich kenne auch nur Italienisch. Und Gelato al Limon ist mein Lieblingseis, Zitroneneis. Okay. Aber das ist Italienisch, also im Spanischen müsste ich meine Freundin fragen, die ist da besser auf dem Sektor. Ich kenne mich da leider auch nicht so aus.
Na, ich versuche es nachher mal bei der Bestellung mit Englisch, ich glaube, damit komme ich auch zum Ziel.
Ich glaube auch. Also, ich wünsche euch was und liebe Zuhörer, wir sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Das war Knisternde Geotechnik. Der Podcast mit Watermann und Weikemeier.